Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Daimi Pięć, das war die typische Begrüßung während eines Polen-Schüleraustauschs, an dem ich 1991 teilgenommen habe. Und so haben wir uns damals mit einem Fünferschlag jeweils begrüßt. Denn Daimi Pięć heißt nichts anderes als gib mir fünf. Und wir, Christian und ich, wir geben euch heute auch fünf. Fünf Aktien mit mindestens 5% Dividendenrendite. Und naja, sagen wir es mal so, schon ein wenig unterschiedlichen Einschätzungen zu den aus unserer Sicht zu erwartenden Entwicklungen des Aktienkurses. Aber als Kernkriterium haben wir mal die Dividende genommen. Und welche Aktien es sind und wie wir die Aktien sehen, erfahrt ihr natürlich nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Also ich verzichte jetzt mal darauf, das Polnische nachzusprechen. Ich denke bei fünf immer an Rolf, das Maskottchen, das seinerzeit die fünfstelligen Postleitzahlen mit einführte. Und da hieß es, fünf ist Trümpf. Und dieses fünf ist Trümpf, das gilt für unsere erste Aktie in ganz besonderem Maße, denn die Allianz hat nicht nur über 5% Dividendenrendite, sie hat auch die Dividende über 5 Jahre nicht gesenkt und dazu ein Dividendenwachstum über 5 Jahre von über 5%. Und damit müssten wir jetzt irgendwie die 5,5 auch tatsächlich beisammen gehabt haben. Scherz beiseite, Allianz mit dem Thema Dividende sicherlich einer der deutschen Werte, die wirklich noch die Verlässlichkeit zeigen, die viele Anleger sich wünschen, ganz genauso wie die Kollegen aus München, nämlich die Münchner Rück, die allerdings von der Rendite nicht mehr ganz so schwergewichtig sind wie die Allianz. Die Münchner Rück, die hatte man ja über Jahre immer mit Dividendenrenditen von 5% kaufen können. Aber irgendwann hat man sich doch mal gedacht an der Börse, man könnte die Aktie ja doch, nachdem das Unternehmen so kontinuierlich abgeliefert hat, ein bisschen höher bewerten. Inzwischen sind wir trotz ordentlicher Dividendensteigerung nur noch bei so einer Dividendenrendite von 3,5% beim weltgrößten Rückversicherer. Aber bei der Allianz, da steht sie noch, die 5. Auch, Tobias, weil der Kurs deutlich zurückgeblieben ist in den letzten 5 Jahren. Münchner Rück über 100% plus, Allianz nur 22% plus.
Ja, und vor dem Hintergrund ist es doch ganz schön, dass wir damals, als wir die DAX-Sendungen gemacht haben, uns auch für die Münchner Rück entschieden haben. Denn hier sind wir bei den knapp 100%, von denen Christian eben auch schon gesprochen hat. Die haben wir nämlich auch machen können seit unserem Kauf der 5 Aktien, den wir hier vorgenommen haben. Also 1.000 Euro investiert, mittlerweile sind es über 2.000. Das ist eine ganz schöne Entwicklung. Damit steht die Münchner Rück im Übrigen in unserem Vergleich der DAX-Aktien, die wir hier im Bestand haben, immerhin an zweiter Stelle vor der SAP, hinter der Siemens, die noch ein bisschen stärker ist, seitdem wir sie gekauft haben. Aber die Allianz hatten wir seinerzeit ja nicht genommen. Und wir hatten uns dann eben auch noch für die Umgehung entschieden, dass wir die Hannover Rück quasi über die Talangs-Aktie einkaufen. Aber jetzt sind wir eben genau an der Stelle, wo man auch mal sagen kann, das ist natürlich jetzt schon ein interessanter Wert, denn eines ist ja klar, wir haben hier eine weiterhin günstig bewertete Aktie. Wir haben eine Aktie, wo es im Gegensatz zu Münchner Rück keine Multiple Expansion gab, die aber trotzdem auch an einigen Stellen gut gepunktet hat. So beispielsweise in den letzten Zahlen, die man vorgestellt hat, wo man auch mal die Schadenquote, also die Schadenkostenquote auf 92% runtergebracht hat in der zweiten Hälfte Hälfte des Jahres 23. Und das ist ja so eines dieser Kriterien, mit denen Warren Buffett damals auch den Versicherungs-, in seinem Fall den Rückversicherungsmarkt so ein bisschen umgekrempelt hat. Denn ganz, ganz viele Jahre war es eben so, dass Versicherungsunternehmen Schadenkostenquoten im Bereich von 100%, 101 oder 102% hatten und im Grunde genommen ihre Profitabilität darüber hergestellt haben, dass sie die Zinseinnahmen des Floats, der ja am Jahresanfang kam, vereinnahmt haben, und im Mittel hast du dann nach 6 Monaten normalerweise so einen Schadensfall, den du nach 3 Monaten begleichst, was nichts anderes heißt, dass du 9 Monate vom Versicherungsnehmer Geld zinsfrei zur Verfügung gestellt bekommst, was du am Kapitalmarkt eben anlegen kannst. Und wenn du 6% vereinnahmst und das dann eben 3/4 des Jahres hast, dann bleiben 4,5% für dich als Unternehmen selbst übrig. Und das reichte dann früher, um eine ganz kleine Marge zu haben. Das verändert sich natürlich drastisch an 2 Stellen. Wenn die Schadenkostenquote runtergeht, ist es per se schon mal gut. Und wenn die Zinseinnahmen parallel wieder auftauchen, was ja in den letzten Jahren passiert ist, dann ist es für eine Versicherung natürlich auch sensationell. Deswegen ist die Allianz hier in den letzten 2 Jahren auch in besonderer Weise ein Profiteur gewesen, den man dann eben auch am Net Income ablesen konnte. Und somit ist es hier ein Unternehmen, was weiterhin, wenn ihr auf die Price-Earnings-Ratio-Zeile schaut, so im mittleren Bereich seiner Multiples weiterhin liegt, im Moment mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 11, das eben gerechnet auf die anfallenden Gewinne. Aber für das Jahr 24 werden nach aktuellem Stand 25 Euro Gewinn erwartet. Und damit sinkt das KGV dann eben nochmal ein bisschen ab, nähert sich stärker der Marke von 10 an. Und ich frag jetzt einfach mal rüber in die Friedrichstraße, Christian, ob dir Gründe und Gegenargumente einfallen, dass wir unsere Versicherungen, unsere 2 Versicherungspositionen, die wir ja im Depot für Deutschland schon haben, nicht auch noch um eine Allianz jetzt ergänzen, weil eine Münchner Rück ist eben eine weitere Halteposition, aber vielleicht kein Nachkauf im Moment.
Absolut. Kann ich ja nur sagen, welcome to the club, ja, dass du dann auch endlich Allianz-Aktionär bist. Ich bin seit langer Zeit. Ich habe vor ein paar Wochen nochmal so ein bisschen nachgekauft, und du hast ja 2 wesentliche Punkte erwähnt. Man hat sich effizienter aufgestellt, was auch gerade dann die Cost-Income-Ratio angeht. Musste man ja auch, weil die zweite Einkommensquelle, Zinsen, die gab es ja dann lange Zeit nicht, profitiert also nun an dieser Stelle doppelt. Dann, man hat ja mit Allianz Global Investors und PIMCO in den USA, die sehr stark auf Rentenfonds, Anleihenfonds sind, noch einen zusätzlichen Hebel, wo man von der Rückkehr der Zinsen profitiert. Auch da gibt es inzwischen wieder Mittelzuflüsse. Die hatten ja gerade im US-Geschäft Allianz Global Investors in der Vermögensverwaltung ein paar hässliche Schadensersatzfälle zu klären. Das haben sie hingekriegt. Die negativen Effekte fürs Image scheinen sich inzwischen auch im institutionellen Bereich soweit erledigt haben. Da muss man sagen, das sieht richtig gut aus. Allerdings sollte man nicht die Erwartung haben, naja, solange der Kapitalmarkt nicht völlig abbrezelt, wird die Allianz relativ bald ähnlich durchstarten, wie die Münchner Rück das so in den vergangenen 2 Jahren getan hat. Dafür sehe ich jetzt nicht den Katalysator, warum der Markt schlagartig jetzt plötzlich die Allianz entdecken und anders bewerten sollte, warum es zu so einer Multiple Expansion kommen sollte. Ich denke, da sollte man auch einen Blick werfen auf die Situation an der Spitze. Oliver Bäte seit 2015 CEO, und er hat ja sehr viel versprochen, was digitale Transformation angeht. Also jeder, der mit der Allianz zu tun hat, der Leute kennt, die auch bei der Allianz arbeiten, der weiß, Ne? Also da ist einiges in Gang gebracht worden, aber nicht wirklich abgeschlossen worden. So der ganz große strategische Wurf fehlt Bäte auch noch. Und die Frage ist, ob er das bis zum regulären Ende seiner Amtszeit 2028 wirklich durchzieht oder ob er überhaupt bis 2028 amtiert oder ob man da nicht vorher schon eine Lösung findet. Insofern ein möglicher Katalysator wäre dann vielleicht wirklich ein Wechsel im Vorstand. Das ist aber nicht schlimm, denn auch wenn sich bei der Aktie vielleicht erstmal weiterhin nicht allzu viel tut, keine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt, man kriegt ja die in Anführungszeichen Wartezeit gut mit einer Dividende versüßt, die mit 5% attraktiv ist und vor allem, ganz wichtig, sehr, sehr gut abgedeckt ist durch die Gewinnsituation und auch durch die Solvabilitätsquote, also die regulatorischen Erwägungen dabei, was ein Versicherer an Kapitaldeckung mitbringen muss, damit er überhaupt ausschütten darf.
Ja, und ansonsten, Christian hat AGI ganz kurz angesprochen, Allianz Global Investors. Die haben nicht nur ein paar Problemchen in den USA ein bisschen besser kanalisieren können, als es ihnen in den Jahren zuvor gelungen ist, sondern sie haben eben auch Nettomittelzuflüsse im Bereich von 34 Milliarden vereinnahmen können. Das war rekordhoch und da geht es jetzt eben für die dann eben auch da weiter, dass es eben nicht nur hier das Versicherungsgeschäft ist, sondern eben auch das Vermögensverwaltungsgeschäft. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, die jetzt gerade am 17. Juli vermeldet worden, dass die Allianz 51% eines singapurischen Versicherers mit Namen Income Insurance für 1,5 Milliarden Euro übernommen hat. Also da ist man dann auf einmal auch im Lebenskranken- und Sachversicherungsgeschäft in Singapur vertreten und will das ganz offensichtlich auch für eine asiatische weitere Expansion nutzen. Also von daher, das fühlt sich alles gut an. Was eben noch dazu kommt, ist eine wirklich attraktiv dann erscheinende Bewertung. Ich setze ein bisschen stärker, als Christian das eben getan hat, auch darauf, dass es eine kleine Multiple Expansion dann eben irgendwann doch gibt, aufgrund dieser Kostendisziplin und aufgrund der ja von mir schon erwarteten Nachhaltigkeit, dass es zumindest bestimmte Zinseinkünfte weiterhin gibt. Vielleicht irgendwann mal wieder auch ein bisschen zurückgehend, aber nicht so besonders stark. Und jetzt haben wir eben hier 4 Aktien mal mit reingenommen zu 260,30 Euro und packen die natürlich in dieses DAX-Konglomerat, wo wir unsere erworbenen DAX-Titel dann regelmäßig beobachten, mit dazu. Und ja, die DAX-Sendung, wo wir in einem partiellen Schnelldurchlauf und einer partiellen Detailbetrachtung auch den deutschen Aktienindex wieder mal durchgehen werden. Die kommt. Wartet da einfach bitte noch den August ab. Da haben wir ein paar andere Schwerpunkte und Christian ist parallel dazu auch noch mal ein paar Wochen in Urlaub. Von daher gebt uns mal bis September Zeit. Aber dann, Christian, werden wir auch uns noch mal ein bisschen mit dem deutschen oder dem Lieblingsindex der deutschen Anleger beschäftigen, dem deutschen Aktienindex.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv 3 Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code echtgeld20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Ja, zunächst gucken wir aber mal aus Deutschland heraus in die USA über den großen Teich zu einem Unternehmen aus einer Branche, die du nicht so wahnsinnig gerne magst. Ja, nein, wir reden jetzt nicht über Rüstung. Das kommt ja hier eigentlich so gar nicht vor, weil da müsste ich ja alleine sprechen, sondern wir reden über Pharma. Was ist so dein Thema mit Pharma? Warum redest du nicht gern drüber?
Naja, weil in dem Moment, wo ich irgendwo Onkologie sehe, habe ich eben sofort dieses das Thema Krebserkrankungen vor Augen. Und so wichtig es natürlich ist, dass es Unternehmen wie Bristol-Myers Squibb gibt, die in dem Bereich aktiv sind, die auch dafür sorgen, dass Menschen, die diesen schweren Schicksalsschlag und diese sehr, sehr tückische Krankheit erleiden, dann geheilt werden. So ist es eben auf der anderen Seite eben auch so, dass es mich emotional immer schon relativ stark anfasst durch ein paar Ereignisse in meinem Umfeld und das für mich eben deswegen etwas ist, wo ich investmenttechnisch eher einen Bogen drumherum mache, weil ich fühlt sich da irgendwie so ungut an mit den Medikamenten, die partiell bei Familienmitgliedern, bei Freunden eingesetzt wurden. Das ist für mich nichts. Aber das ist keine Kritik an dem Business an sich. Das ist für mich nur einfach ein großes persönliches Unwohlsein mit dem Thema. Und deswegen gehe ich dem auch auf der Investmentseite aus dem Weg.
Also ich bekanntermaßen nicht. Und es gibt ja drei Sorten von Pharmawerten momentan. Einerseits Eli Lilly und Novo Nordisk, die also voll getragen werden vom Thema Semaglutide. Nicht nur Abnehmspritzen, sondern auch all das, was es an weiteren Anwendungsmöglichkeiten und Indikationen gibt. Zweitens Unternehmen, die mit einem wesentlichen Klumpen, einem wirklich starken Produkt sehr, sehr erfolgreich sind, wie eine AbbVie oder wie die amerikanische Merck. Und dann drittens ein relativ breites Feld von Pharma-Multis, die momentan noch fette Erträge machen, aber bei denen das sogenannte Patent Cliff in Sichtweite kommt für die Blockbuster, also wo bei den Medikamenten, mit denen die großen Umsätze gemacht werden, absehbar ist, dass der Patentschutz ausläuft. Wir haben über Pfizer hier in dieser Sendung schon gesprochen und ein anderes Pharmaunternehmen, das eine fette Dividendenrendite von über 5% noch Fragezeichen bietet und vor der ähnlichen Herausforderung steht, das ist eben Bristol-Myers Squibb. Auch dort haben wir einen gewissen Fokusklumpen. 27% der Umsätze werden mit Eliquis gemacht. Das ist ein Medikament, das die Bildung von Blutgerinnseln verhindert bei Patienten, die schon vorerkrankt sind, etwa mit Vorhofflimmern. 20% mit Opdivo, das ist ein Krebsmedikament mit verschiedenen Indikationen. Damit haben wir also fast die Hälfte vom Umsatz in zwei momentan sehr erfolgreich laufenden Wirkstoffen, deren Patentschutz allerdings 2026 bis 28 im Falle von Eliquis und 2028 im Falle von Opdivo ablaufen wird. Heißt also, man ist gezwungen, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und klar, man forscht selber, aber was machen Pharmaunternehmen mit ihren fetten Cashflows, außer Dividende ausschütten, außer in eigene Forschung investieren? Richtig, sie kaufen. Und Bristol-Myers Squibb hat genau das gemacht und entsprechend sieht auch die Bilanz aus.
Ja, aber bei Käufen mussten sie dann kürzlich eben auch mal so ein paar Bereinigungen vornehmen und haben dann offensichtlich einigermaßen überraschend auch gemeldet, dass man pro Quartal oder im letzten Quartal $4.40, nicht Gewinn, sondern Verlust gemacht hat. Das war zwar dann durch eine Vorabkommunikation schon irgendwie klar, aber es ist dann eben doch ein relativ heftiger Einschlag. Und der Jahresgewinn, der vorher bei $7.10 bis $7.40 erwartet wurde, der ist in dem Zuge eben auch angepasst worden auf 0,4 bis 0,7 US-Dollar. Also wirklich eine relativ drastische Prognoseanpassung. Im Moment liegen die Schätzungen ganz offensichtlich eher am unteren Ende. Aber zumindest, und das ist ja dann eben auch für euch wichtig, es gibt zwei Punkte, die wichtig sind. Erstens, auf der Gewinnebene soll es 25 dann schon wieder stabil über 6 US-Dollar geben. Christian, und das andere, was ja von dir dann auch immer sehr, sehr aktiv mit reingebracht gebracht wurden, ist das Thema Free Cashflow. Denn die Dividende, die gezahlt wird, die wird trotz der Korrekturen, die man jetzt vorgenommen hat, eben weiterhin verdient. Und das ist ja auch etwas, was für die Betrachtung dieser Dividendenrendite nicht so ganz unwichtig ist.
Ja, also nochmal ganz wichtig, also wir haben es hier nicht mit Abschreibungen zu tun, wir haben es hier nicht mit Korrekturen zu tun, weil früher mal falsch bilanziert wurde, sondern wir haben es mit zwei Übernahmen zu tun, die jetzt in diesem Jahr relevant geworden sind, weil sie tatsächlich jetzt nicht nur unterschrieben sind, sondern auch wirksam durchgeführt wurden, nämlich Raise Bio und Karuna Therapeutics. Und da müssen Lizenzkosten bilanziert werden in diesem Jahr und das schlägt eben da entsprechend herein. Auf der Free Cashflow-Ebene haben wir für die letzten 12 Monate 12 Milliarden Dollar gesehen. Für die Dividende, aktuelle Dividendenrendite, immerhin 5,5%, werden aber nur 4,7 Milliarden Dollar gebraucht. Also wir haben eine recht komfortable Deckung der Dividende durch den Free Cashflow. Und das andere Thema, was wir uns bei Werten mit hoher Dividendenrendite ja auch immer noch anschauen müssen, ist nicht nur die Cashflow-Rechnung, sondern auch mal in die Bilanz zu gucken. Was haben wir denn dort an Schulden? 47 Milliarden Dollar netto, das ist eben die Folge, wenn man kräftig shoppen geht, denn alleine für die 5 größten Akquisitionen seit 2020 hat man 41 Milliarden Dollar ausgegeben, eben um durch die Übernahme von forschenden Biotechnologieunternehmen, von forschenden Pharmaspezialisten die Pipeline-Abgänge zu kompensieren, indem man auf der anderen Seite wieder was reinschiebt. Also 47 Milliarden Dollar Nettoschulden, das hört sich erstmal viel an, es ist auch viel. Insbesondere in Relation zu dem EBITDA, das dieses Jahr wohl nur bei 5 Milliarden Dollar liegen wird. Und da sind wir bei einem Faktor, wo uns aber richtig schwummrig wird. Das ist dann fast Faktor 10. Allerdings, das sind dann eben diese Sondereffekte. Man darf wohl mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir in den nächsten Jahren mindestens wieder bei dem EBITDA-Niveau landen, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das waren 20 Milliarden und da sind wir dann so mit einem Faktor 2,5 für ein Pharmageschäft doch schon mal wieder etwas komfortabel aufgestellt. Nichtsdestotrotz, das, was man letztendlich an Biotech-Wetten platziert hat in den nächsten Jahren, das muss aufgehen. Die Fantasie an der Börse, dass das funktioniert, wird eigentlich momentan kaum noch gespielt. Gerade wenn man mal sieht, also die haben 41 Milliarden ausgegeben, sind jetzt selber von der Marktkapitalisierung nur noch 87 Milliarden wert. Also da hat man schon durch den Absturz des Kurses, der sich ja halbiert hat seit Ende 2022, sehr, sehr viel Fantasie herausgenommen.
Dann ist jetzt gerade der Kurs angesprochen worden von dir, Christian. Und da muss man dann eben schon mal sagen, das ist, wie ihr hier, wenn ihr rechts ranfahrt als Podcast-Hörer und euch das Ganze anguckt, in den Unterlagen dann schon zu sehen, eine absolute Katastrophe. Denn auf eine 10-Jahres-Sicht notiert die Aktie so tief, wie sie in den letzten 10 Jahren eben nie notiert hat. Natürlich gab es in den letzten 10 Jahren Dividende. Natürlich hat das auch dazu geführt, dass man mit Dividendenberücksichtigung nicht auf einem 10-Jahres-Tief notiert. Jetzt muss man aber ehrlicherweise auch sagen, so richtig weit davon entfernt ist es dann eben auch nicht. Und im Grunde genommen haben wir hier schon eine Situation, dass man so ein Portfoliosanierungsfall da drin hat. Das Unternehmen ist da besser aufgestellt, aber richtig schön sieht's da nicht aus. Um das Thema Sanierungsfall zumindest nochmal kurz ein bisschen zu ergänzen, Ein bisschen Sanierung hat man bei Bristol-Myers Squibb dann eben auch mit auf den Weg gebracht, denn mit den Quartalszahlen zum Quartal 1 wurde vermeldet, dass jetzt Kostensenkungen geplant sind bis Ende 25 in der Größenordnung von 1,5 Milliarden. Also wenn man jetzt mal sagt, nach dem Motto, man braucht 3 Monate Vorlauf, spart dann in anderthalb Jahren 1,5 Milliarden ein, heißt es eine Kostenersparnis von 1 Milliarde pro Jahr, die man durch Effizienzsteigerung zu erzielen hofft. Also das ist dann eben auch nochmal eine zusätzliche Maßnahme, die kommt. Inwieweit das dann gelingt, könnt ihr, wenn ihr die Sendung am 26.07. schaut, am gleichen Abend auch nochmal kontrollieren, denn am 26.07. wird Bristol-Myers Squibb die Ergebnisse für das zweite Quartal auch vorlegen. Das ist immer ein bisschen der Nachteil, wenn man während der Quartalssaison auch über Aktien redet, weil naturgemäß ist es so, dass ein paar dann einfach mal in dieser Zeit auch die Frechheit besitzen, sendungsüberlappend Ergebniszahlen vorzulegen. Aber im Grunde genommen ist ja in den Q1-Zahlen, Christian, auch schon vieles drin gewesen und eigentlich auch das meiste drin gewesen, was angekündigt ist, so dass es im zweiten Quartal eigentlich wieder so ein bisschen eine Normalisierung geben sollte, was beispielsweise dazu führt hoffentlich, dass beispielsweise das EBITDA im zweiten Quartal 24 dann wieder in einem Bereich bei 4 bis 5 Milliarden, lassen wir mal so ein bisschen ist gut, ein bisschen Trendunschärfe drin, aber irgendwie da sollte es angesiedelt sein. 4 bis 5 Milliarden, und dann sind wir auch in Bezug auf die Verschuldung von diesen 47 Milliarden wieder ein wenig entspannter unterwegs.
Naja, beziehungsweise wenn das nicht der Fall wäre, dann gibt's bei der Aktie wohl weiter was auf die Mütze. Also nach einem solchen Abverkauf muss man jetzt nicht darauf hoffen, dass das jetzt sich schleunigst umkehrt, sondern da wird jetzt erstmal Zeit, dass die Börse auch Vertrauen schafft in das, was Bristol-Myers Squibb hier jetzt für die nächsten Jahre als Basis aufgebaut hat, und erfahrungsgemäß dauert das eine gewisse Zeit. Wir sehen das ja auch schon bei Pfizer, wo dieser immense Absturz nach dem Corona-Comirnaty-Hype jetzt mal zum Ende gekommen ist und die Aktie sich an einer wirklich mühsam langfristigen Bodenbildung versucht. Und das soll jetzt nicht der Ausflug in Charttechnik sein, sondern das ist einfach Ausdruck dessen, was bei Investoren passiert. Der alte Case, der ging nicht mehr, dann hat man viele Enttäuschungen gehabt. Und jetzt guckt man, ob denn der neue Investment Case, der aktualisierte Investment Case aufgeht. Aber das wird eben nicht sofort gefeiert. Deswegen, also Bristol-Myers Squibb, außer man hat jetzt wirklich ein ganz klares Commitment und eine ganz klare Überzeugung zu einzelnen Wirkstoffen aus der Pipeline, zu einzelnen Unternehmen, die sie übernommen haben, wenn man wirklich Experte ist und da Einblicke hat. Bristol-Myers Squibb ist für mich bestenfalls ein Mosaikstein in einem Pharma-Portfolio, wenn man sagt, hey, ich packe mir 7 Pharmakonzerne zusammen und ich will eben nicht nur diejenigen haben, die momentan gehypt sind, sondern ich will auch diejenigen haben, die gerade in einer solchen Transition stecken, dann ist Bristol-Myers Squibb da genauso ein Kandidat wie eine Pfizer, wie eine Roche oder wie eine Novartis. Ganz wichtig ist halt immer, wenn man sich selbst so quasi den kleinen ETF, den kleinen Basket baut, dass man nicht nur in die Werte geht, die gerade nicht laufen, sondern dass man auch welche hat, die einen positiven Trend haben.
Ja, und nicht, dass ihr denkt, wir übersehen jetzt beispielsweise auch mal ein paar KGV-Zahlen, weil wir die noch nicht genannt haben, bezogen auf die Schätzung für 25, $6,85, ist es natürlich ein schweinegünstiges Unternehmen. Ja, also wenn das gelingt, dann reden wir über ein 6er KGV bezogen auf den Kurs bei knapp 43 US-Dollar. In 26 wird eine Ergebnisabschwächung im Moment erwartet, dann auf knapp 6 US-Dollar, aber 6 US-Dollar bei 42, bei 43 im Kurs heißt eben auch nichts anderes als ein KGV von 7. Also von daher, wenn diese Zahlen dann so kommen, dann ist das grundsätzlich ein sehr, sehr preiswertes Unternehmen. Und in dem Moment, wo die von Christian angesprochenen Neueinführungen von Medikamenten, die noch in den Testphasen stecken, wenn die wirklich stattfinden, dann ist hier auch Raum da für eine deutliche Ausweitung. Denn in der Vergangenheit ist es ja nicht so gewesen, dass dieses Unternehmen nicht auch schon mal bei deutlich höheren Multiples notiert hat. Also wenn man hier mal so durchguckt, dann, naja, gut, da muss man fairerweise auch sagen, dann ist es so ein bisschen Multiple Flipper, also mal irgendwie 14, dann mal eine 34, dann wieder runter auf 13. Aber wenn 6,85, wenn 6,21 und 25, 26 kommen, dann ist das Unternehmen sehr, sehr günstig bewertet. Und wer da keine Berührungsprobleme mit dem Thema Onkologie und so weiter hat, der findet hier eine attraktiv Dividende zahlende Aktie zu einem, ja, dann auch wirklich sehr günstigen Preis. Aber Ihr habt am Tag der Ausstrahlung oder ab dem Tag der Ausstrahlung auch schon mal die Möglichkeit, selber die ganz aktuellen Zahlen nachzuvollziehen. Und vor einem Investment solltet ihr genau das unbedingt tun.
Und wir kommen zu einem weiteren Lieblingsthema von Tobias. Nein, ganz im Gegenteil, Chemie. Also irgendwie hat er da nicht so wirklich aufgepasst damals. Mir hat Chemie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, wenn es um die Chemie des Alltags ging. Und genau da sind wir auch, denn man entkommt ihnen nicht. Den Kunststoffen, also den Polypropylenen, den Polyethylenen und der Weltmarktführer für diese Kunststoffe. Der heißt Leondell Bassell und könnte auch unter dem Motto stehen als Claim, etwas hat überlebt. Denn Leondell Bassell war zusammengekauft worden, ergänzt worden durch eine ganze Reihe von Übernahmen. Vor der Finanzkrise hatte dann über 20 Milliarden Dollar Schulden angehäuft 2008 und ist dann in der Krise eines der Unternehmen gewesen, die unter dem Schutzschirm Chapter 11 geflüchtet sind. Und nach erfolgreicher Sanierung ging das, was operativ ja weiterhin funktionierte, schon 2010 wieder an die Börse, sozusagen auferstanden aus Ruinen. Eines der größten Chemieunternehmen zumindest der westlichen Welt. Mit dem, was wir auch bei einem anderen sehr großen Chemieunternehmen, nämlich der BASF, schon als Problem konstatiert haben. Nämlich in wirtschaftlich sehr, sehr guten Zeiten, den goldenen Zehnerjahren, als alles prosperiert hat, ist es weder BASF noch Leondell Bassell gelungen, umsatz- und ertragsmäßig nachhaltig zu wachsen. Aber immerhin, Leondell Bassell zahlt Dividende, die Rendite liegt bei über 5% und anders als bei BASF ist diese Rendite weiterhin durch Free Cashflow gedeckt.
Ja, und die Wachstumszahlen sehen gut aus. Ich muss natürlich erstmal, bevor ich dann noch mal ein bisschen auf Zahlen eingehen, für die Chemiegegner oder Chemiefeinde und die Feinde der Chemieanhänger aus früheren Tagen eingehen und hier noch mal kurz vorbeten. Polypropylen ist ein thermoplastischer Kunststoff, der insbesondere wegen seiner Robustheit, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit verwendet wird. Und da geht es um Verpackungen, Textilien, Auto- und Haushaltsgegenstände sowie auch medizinische Geräte. Also alles Dinge, über die wir hier in den Sendungen ohnehin regelmäßig sprechen. Und Polyethylen ist dann ein flexibler Kunststoff, der für Verpackungen, Folien, Flaschen, Haushaltsartikel verwendet wird. Das vielleicht mal zur Abholung für die Leute, die sich mit diesen Begriffen dann am Start auch immer ein bisschen schwer tun, das nochmal als Zusatzaufklärung. Und ja, dann muss man eben schon sagen, also diese Gewinnentwicklung, die man hier auch jetzt für die Zukunft wieder sieht, nach ein paar Rückgängen, insbesondere im Jahr 23, da ist es eben so, dass für das Jahr 24, 8, 29 erwartet werden, fürs Jahr 25 dann 9, 77 und fürs Jahr 26, 10, 33. Das alles bei einem Aktienkurs von im Moment 96 US-Dollar, also schon mal hochgradig spannend. Naja, und Dividenden von jenseits von 5 Dollar sind dann eben auch gut. Das geht einher mit einer Ende Mai bekannt gegebenen Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 7% auf 1,34. Das ist für Leondell Bassell die 14. Erhöhung, die man hier durchgeführt hat. Und in einem Artikel vom Wall Street Journal hieß es dann, dass das eben fast die vierfache Dividendenrendite dessen, was im S&P 500 üblich ist und im Materialsektor des S&P 500 eben die höchste. Und das Schöne ist hier eben, dass diese Dividende sowohl auf der Gewinn pro Aktienebene als auch auf der Free Cash Flow Ebene verdient wird und dass man sich da relativ wenig Sorgen machen muss, offenbar, was ja dann schon mal eine ganz, ganz schöne Voraussetzung ist, um hier möglicherweise mal ein Investment in, nennen wir es mal, irgendwas mit Chemie zu machen.
Ja, irgendwas mit Chemie, so kann man es auch sagen. Nein, Berlin-Mitte ist ja immer so irgendwas mit Medien, ne? Irgendwas mit Chemie, ist dann ein bisschen handfester. Ja, die Dividende, die nimmt etwa aktuell den halben Free Cashflow in Anspruch. Das ist eine gesunde Ratio, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Schwankungen des Geschäfts bei LyondellBasell sehr erratisch sind. Also gerade dieses Kunststoffthema, was ja in sehr vielen Branchen als Vorprodukt mit reinspielt. Dazu haben sie noch Raffinerieaktivitäten, die immerhin 23% vom Umsatz machen. Das ist hochzyklisch. Und wenn es irgendwo läuft oder nicht läuft in der Wirtschaft, LyondellBasell merkt das als eines der allerersten Unternehmen. Und entsprechend erratisch ist auch die Entwicklung. Ja, also nur mal die Umsätze seit 2019. Wohlgemerkt, wir reden hier über Milliarden, nicht über irgendeinen kleinen Microcap. Umsatzentwicklung 2019 bis 2023 35, 28, 46, 50, 41 Milliarden Dollar. Ja, da sieht man also, da ist am Ende die Tendenz für die 5 Jahre aufwärts gerichtet. Aber naja, also 40 Milliarden Dollar Umsatz hatten wir auch schon mal 2010. Und ähnlich sieht's beim Net Income aus. 2 Milliarden ist auch nicht mehr als 2011. Aber obwohl das Geschäft so erratisch springt, so zyklisch ist, auch so kapitalintensiv ist, muss man dem Unternehmen zugutehalten. Seit der Wiederauferstehung, seit dem Börsengang 2010 hat man kein Jahr mit einem Verlust abgeschnitten und kein Jahr war negativ auf Free Cashflow Basis. Und das zeigt schon eine gewisse Managementqualität, die hier sicherlich im Vergleich zu anderen hochzyklischen Werten auch etwas höher bezahlt wird. Aber die Aktie ist jetzt nicht wirklich teuer. Die Frage ist, die man sich eher stellen muss, will man unbedingt Chemie im Portfolio haben? Und wir haben ja als Aufhänger hier gewählt Dividende. Jemand, der sagt, na, ich hätte aber auch eine Chemie-Dividende gern, die gut abgesichert ist. Und wenn man das will, dann ist LyondellBasell ein seriöser Kandidat, sofern eine hochzyklische Chemie-Dividende überhaupt gut abgesichert sein kann. Was man für die Vergangenheit hinzufügen muss, mehr als die Dividende, aktuell 5,3% Rendite, ist halt seit 2014 nicht herausgekommen. Ja, der Kurs ist per Saldo auf dem Niveau von vor 10 Jahren. Die Schwankungen der Aktie interessanterweise sind deutlich geringer als die erratischen Ausschläge bei Umsatz und Ertrag das vermuten lassen würden. Das Kursband war abgesehen vom Corona-Crash relativ eng. Es spricht jetzt nichts dafür, warum sich das ändern sollte. Also es ist nichts für jemanden, der sagt, hey, ich suche jetzt hier eine Aktie, wo lange nichts passiert ist, wo jetzt der Katalysator ist, dass die endlich mal anspringt und hochgeht und ich dann Gewinn machen kann. Sehe ich auch nicht, wo der Katalysator herkommen soll. Aber wer eine Chemiedividende will, der kann LyondellBasell kaufen. Wer ihm das völlig egal ist, ob er eine Chemiedividende hat oder nicht, der kann die Aktie meiner Ansicht nach auch weiterhin links liegen lassen.
Ja, aber auf der anderen Seite, also das ist gerade bei mir der Punkt gewesen, als ich eben gesagt habe, irgendwas mit Chemie und dann so ein bisschen weiterging. Es ist eben einfach so, also was man in den Zahlen eben auch sieht, was du ja vorgelesen hast, waren die Umsätze und auch dieses Margenflipper, was wir hier eben sehen, ja, was sich dann auch seit 2019 in einer Bandbreite von 5-12% bewegt. Da sind wir im Moment im Grunde genommen am unteren Rand dessen, was da so kommt. Jetzt muss man fairerweise auch noch dazu sagen, bei den Analystenschätzungen sind fürs nächste Jahr dann ein Umsatzrückgang wieder in den Zahlen drin. Aber vor dem Hintergrund ist es eben schon so, dass hier wieder auch mit einer Ausweitung der Nettomarge gerechnet wird, weil anders ist es ja nicht zu erklären.
Aber mal ganz offen, Tobias, Analystenschätzung für ein so hochzyklisches Geschäft für 2025, also das, was in einer mittleren Laufzeit von 12 Monaten passiert, hältst du das auch für ansatzweise seriös? Ich halte das für pure Glaskugel.
Ja, es ist pure vielleicht nicht, aber also Glaskugel ist es halt schon. Was mir
also was konjunkturell, was geopolitisch passiert, das wissen wir nicht. Und das ist ein geopolitisch und konjunkturmäßig hochsensitives Unternehmen hier.
Aber spannend ist es eben dennoch, und man sollte sich bei der Aktie eben auch mal vor Augen führen, dass es eben bei der Nettomarge im Moment am unteren Bereich seiner Bandbreite notiert, 5% Nettomarge. Da gibt's jetzt nicht so viele Jahre, wo das drunter lag. Im Jahr 23 war es bei 5,14, im Jahr 2011 war es bei 4,46, in fast allen anderen, 2020 habe ich vergessen, da war sie 5,12. Aber jetzt wirklich in allen anderen Jahren war die Nettorendite eben oberhalb dieser 5% und dann mitunter eben auch jenseits der 10, jenseits der 13 und einmal auch jenseits der 14%. Also vor dem Hintergrund scheint da schon das ein oder andere mal zu gehen. Und dann muss man wahrscheinlich auch einfach mal sagen, in einer solchen Phase vielleicht auch mal dann, wenn irgendwelche Sachen wie Nettomarge auf einem absoluten Höhepunkt sind, sich auch mal von so einem Titel zu trennen, es sei denn, man will es eben als nachhaltige Halteposition haben. Aber dagegen spricht bei dem Unternehmen aus meiner Sicht relativ wenig, denn ihre Themen scheinen sie besser und stabiler im Griff zu haben als beispielsweise eine BASF. Und was das Thema Energiesicherheit anbelangt, da scheint es mir eben auch bei Line of Service so zu sein, dass sie da eine etwas bessere regionale Aufstellung haben als BASF.
Ja, und sie sind eben auch nicht so breit positioniert, sondern Spezialist für Kunststoffe. BASF macht ja letztendlich alles, was irgendwie mit Chemie zu tun hat, und ist händeringend dabei zu schauen, wie kann man das irgendwie verschlanken, wie kann man das effizienter gestalten, damit am Ende dann auch mal wieder mehr Free Cashflow hängen bleibt. Wir erinnern uns an die Prognose 0,1 bis 0,6 Milliarden Free Cashflow für dieses Jahr, während man für eine stabile Dividende 3 Milliarden bräuchte. Und wenn man die nicht erwirtschaftet, dann muss man halt an der Substanz knabbern. Aber spezialisierter ist ja ein ganz gutes Thema, Tobias. Der vierte 5%er kommt von der Insel. Dividenden aus Großbritannien sind ja sehr, sehr beliebt, nicht nur, weil sie doch bei vielen Unternehmen recht fett sind, auch wenn sie nicht immer ganz kontinuierlich sind, sondern auch, weil sie quellensteuerfrei kommen. Und wir haben jetzt mal keinen Konsumwert, keinen Rohstoffwert ausgesucht, sondern ein Unternehmen aus dem Finanzbereich. Keine Bank, ein Asset Manager. Und zwar einen der kleineren. 175 Milliarden Assets under Management hat die Man Group. Nur mal zum Vergleich, selbst die DWS, die deutsche Banktochter, die ja jetzt nicht so einer der allergrößten Investment Manager ist, hat immerhin 860 Milliarden Euro under Management. Und Man ist noch in anderer Hinsicht spezialisiert, denn der Fokus liegt nicht so auf klassischen Aktien oder Rentenfonds, auch gar nicht auf ETFs. Nee, der Fokus sind traditionell Alternatives, alternative Investments, Long-Short-Strategien, Total-Return-Strategien, also alles das, was, wie es immer so schön in den Marketingbroschüren heißt, nicht korreliert mit Aktien oder Renten, das eine Chance bietet, wenn Renten fallen, tatsächlich Erträge zu generieren und ein Depot entsprechend zu stabilisieren. Hört sich zumindest toll an und sorgt auch dafür, dass man sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern deutlich höhere Gebühren abknöpfen kann, als das bei ETFs oder bei klassischen Aktienfonds der Fall wäre.
Und das ist immer das Standardthema bei Vermögensverwaltern, bei aktiven Managern, dass sie dann eben zu jeder Jahresanfangszeit insbesondere, hört ihr von aktiven Managern garantiert immer diesen Spruch, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, auf aktives Management zu setzen. Und ihr müsst im Grunde genommen nur relativ flexibel, was Artikulation anbelangt, sein, um dann eine entsprechende Begründung zu finden. Glaubt mir, sie ist wirklich sehr, sehr leicht und sie ist ebenso leicht zu geben, wie man die politischen Statements auf die Wahlprognosen um 18.05 Uhr eben auch quasi schon immer mitsprechen kann, wenn man 3, 4 Landtags- oder Bundestagswahlen eben schon erlebt hat. Genauso zu prognostizieren ist es, warum genau jetzt aktives Management Sinn macht. Und genau so ist es dann eben regelmäßig auch, dass sich in 80-85% der Fälle zeigt, dass dieses aktive Management eben relativ wenig bis gar nichts nach Kosten bringt und nichts davon übrig bleibt. Trotzdem, es ist ein spannendes Geschäft. Und das mal mit 175 Milliarden Assets under Management. Nur mal zur Erinnerung, wir haben vorhin davon gesprochen, dass bei den Allianz Global Investors im letzten Jahr 35 Milliarden Euro neu angesammelt wurden. Also etwa 20% dessen, was die Mann Group an Assets under Management hat. Also schon mal vor dem Hintergrund auch nochmal entsprechend hervorhebenswert. Aber hier sind wir eben bei einem Thema, wo es Verwaltungsgebühren gibt, die in der Tat umfangreicher ausfallen als bei jedem ETF. Und dazu gibt es mitunter eben auch noch was ganz besonders Schönes, nämlich performanceabhängige Gebühren, die Performance-Fees, die insbesondere dann zum Tragen kommen, wenn sogenannte High-Water-Marks geknackt werden, also Höchstmarken geknackt werden und man dann als Fondsgesellschaft einen prozentualen Anteil an Zusatzerfolgen, an über eine bestimmte Regel hinausgehende Erträge auch noch vereinnahmen kann. Und das sind dann wirkliche Turbolader in der G&V. Naja, aber es sind eben auch die Dinger, die dann mal explodieren. Ne? Beim Auto ist es ja auch so, so ein Turbolader kann auch mal hochgehen. Und genau das ist im Jahr 23 dann so ein bisschen passiert, weil da ging beispielsweise der Umsatz, der hier in US-Dollar steht, das hat einfach lizenzrechtliche Gründe bei Guru Focus, wo der Umsatz in US-Dollar angegeben von 1,7 Milliarden dann mal auf 1,17 Milliarden heruntergeplumpst ist. Also ein Drittel weniger Umsatz. Trotzdem ist es auch in dem Jahr, im Jahr 23 gelungen, eine sehr, sehr ansehnliche Nettorendite zu erzielen von jenseits von 20%. Ja, das sind nicht die 35%, die in 22 erzielt wurden, aber sie reichen trotzdem dazu aus, um bezogen auf Ende 23 ein 13er KGV zu haben, um ein Price-to-Free-Cashflow-Verhältnis zu haben von knapp unter 12. Und damit ist es eben auch so, dass die Dividende sehr, sehr locker verdient wird. Und es bedeutet nichts anderes, als dass ungefähr 60% dessen, was als Free Cashflow verdient wird, als Dividende ausgeschüttet werden und so in etwa 70% dessen, was an Gewinn pro Aktie verdient wird, als Dividende kommt. Also von daher, das wird alles auch und trotz dieses starken Umsatz und dem damit zusammenhängenden Gewinnrückgang weiterhin verdient. Das Unternehmen ist auf der Ebene, ja, ich sag mal, in Ordnung bewertet. Und es steckt natürlich auch eine ganze Menge an Potenzial mit drin, wenn es mal wieder zu ein, zwei oder mehr Jahren kommt, in dem auch wieder Performance-Fees vereinnahmt werden.
Ja, wenn Performance-Fees vereinnahmt werden, sind das ja bei einem solchen Alternative Asset Manager eigentlich eher die schwierigeren Jahre. Deswegen, also 2022 waren die Ergebnisse, die Umsätze ja besser, weil gerade im institutionellen Geschäft diese Performance-Gebühren auch daran gekoppelt sind, dass man bestimmte Volatilitätsziele erreicht, also nicht allzu hohe Schwankungen hat, dass man keine allzu hohe Korrelation hat und dass man eine Outperformance zu entsprechend klassischen Asset-Klassen haben kann, beziehungsweise ein positives Total Return-Ziel erreicht. Und wenn man das dann in diesen schwierigen Jahren schafft, naja, dann gibt's halt gleich mal entsprechende Aufschläge, auch im institutionellen Bereich, selbst wenn bei den Profikunden, auf denen der Fokus liegt, logischerweise nicht die Gebühren so hoch sind, wie bei den Produkten, die für Privatanleger konzipiert werden, denn die gibt's auch. In Deutschland sind auch einige Produkte von Man verfügbar. Das sind dann solche Produkte, die viel mit Trendfolge, Narrativen garniert werden im Verkauf. Und wir haben euch mal eines von diesen Produkten mitgebracht, Man AHL Trend Alternative, die Euro-Variante. Die ist immerhin seit Ende 2009 am Markt und man kann jetzt also nicht behaupten, wenn wir irgendetwas Kritisches sagen, ja, der Zeitraum reicht jetzt nicht aus, um das Asset ausreichend zu bewerten. Nee, also 15 Jahre, da kann man schon was sagen. Und ja, also auch für so ein absolut Return-Ding. Am Ende ist der Wettbewerber ein Portfolio aus Aktien und Renten beispielsweise, sowas wie der Xtrackers Portfolio ETF, der beide Standard-Asset-Klassen halbe-halbe zusammengefasst hat, der hat seit Ende 2009 ein Plus von 135% zu verzeichnen. Der Man AHL Trend Alternatives einfach nur von plus 60%. Das ist deutlich weniger. Also Wertentwicklungsvergleich geht ganz klar verloren. Aber es ist ja dieses Thema, ne? Wo wird die Performance gemacht und wie sind die Schwankungen? Diejenigen, die es vor sich haben, können es gleich sehen. Ja, die Schwankungen erscheinen etwas geringer. Interessant ist die Zyklik, sowas wie der Corona-Crash, der ja selbst bei einem Aktienrentenportfolio halbe-halbe schon kurzfristig sehr, sehr stark bemerkbar war, kommt beim Trendprodukt von der Man Group gar nicht vor. Den sieht man gar nicht. Also da die Stabilität bewahrt, entsprechend, als es danach aber mit Aktien wieder nach oben ging, tja, da hat dann das Trendprodukt auch nicht entsprechend mitgezogen. Und ähnlich war es dann bei der Zinswende. Die hat man nicht so stark gesehen wie bei einem Aktienrentenmix. Nach oben jetzt im KI-Boom geht's allerdings auch nicht mit. Muss man mögen. Und Tobias, was man auch mögen muss bei diesen Produkten, ist das Gefühl, dass man Leute reich macht, bevor man selbst etwas verdient. Denn tatsächlich, wenn man in das Produktinformationsblatt schaut, stellt man fest, dieses Produkt der Man Group hat 3,75% Kosten.
Ja, naja, vor allen Dingen ist es ja auch eine schöne Sache für die Man Group, ne? Also weil 3,75%, das kommt jetzt nicht alles bei denen an, aber zumindest ist es mal so, dass bezogen auf die knapp 900 Millionen Euro, die dort investiert sind, 33,7 Millionen Euro an Kosten auftauchen. So. Netter Block. Und wirklich ein richtig teures Produkt, was eben diesen Preis nicht durch Performance rechtfertigt. Das haben wir eben schon in der ersten Grafik gesehen. Wir haben hier jetzt nochmal eine Gegenüberstellung mit dem Government Germany Index und mit dem MSCI ETF, wo vielleicht auch mal ein lohnender Blick ist, dort auf die Konditionen zu gucken, denn der Xtrackers MSCI World ETF, der hat dann eben nur 0,19% an Kosten. Und wir wissen ja durch die MSCI-Sendung, die wir da schon gemacht haben, dass da auch noch ein bisschen Luft nach unten wäre. Aber nur mal zum Vergleich. Die Man Group erzielt mit ihrem AHL Trend Alternative Produkt 33,7 Millionen Euro Einnahmen. Die DWS mit dem Xtrackers MSCI World, den wir hier haben, in dem 1,5 Milliarden knapp investiert sind, durch die wesentlich niedrigeren Gebühren, nur in Anführungsstrichen 2,8 Millionen Euro. Und das macht eben schon deutlich, wie lukrativ auch dieses Thema aktiven Management sein kann. Was eben ganz schön wäre, wenn man dann eben genau auch die Folge hätte, die aktives Management eben so gerne verspricht, dass es jetzt wirklich der richtige Moment ist, auf aktives Management zu setzen. Und wenn sich das dann eben auch an einem Grafikverlauf so bewahrheiten würde, dass vielleicht das Man Group Produkt das ist, was die knapp 140% macht Und wenn das Xtrackers Portfolioprodukt dann das wäre, was nur in Anführungsstrichen 60% macht, dann würde man auch sagen, 3,75% dafür, das lohnt sich. Für eine halbe Performance von einem relativ im Vergleich dazu einfachen und konventionellen Produkt, das lohnt sich nicht. Außer man ist Aktionär der Man Group.
Genau, denn die Dividendenrendite der Man Group, die ist höher als die Kosten auf dieses Produkt, und Dividende braucht es allerdings auch, ne? Weil von der Kursentwicklung her ist nicht so wahnsinnig viel gelaufen. Es ist die Vermögensverwalteraktie für denjenigen, der sagt, naja, also irgendwann ist das mit dem KI-Boom, dem ETF-Boom auch mal nicht mehr so weit. Irgendwann besinnt man sich darauf, dass man diversifizierende Elemente braucht, und nein, das wird nicht Private Equity, das wird nicht Private Credit sein, das wird nicht Venture Capital sein, das wird nicht Infrastruktur sein, sondern das werden zum Beispiel solche Trendfolge- und Total Return Systeme sein, wie sie die Man Group anbietet. Dann, wenn man dieser Meinung ist, sollte man die Aktie kaufen. Ja, da sind viele Wenns dabei, aber auch wegen des Blicks in die Historie, ne? Also allzu schlimm darf es nicht laufen. In der Finanzkrise 2008, 2009 hat sich die Aktie dann zum Schluss mehr als gesechstelt, weil, also als wenn es zu stark reinrechnet, ist mit diesen illiquiden Systemen, diesen teilweise nischigen Märkten, in die man sich da reinwagt, dann unter Umständen auch nicht viel Start zu machen, und man handelt sich eher Probleme ein. Also ein zugespitztes Szenario, aber eine Vermögensverwalteraktie der anderen Art. Und damit sind wir beim Ende. Und ja, Aktie der anderen Art passt auch dafür. Das, über das wir jetzt reden, ist die wohl verwegenste Aktie, die ich in meinem Depot habe, und gleichzeitig eine Geschichte, die wieder so wahnsinnig demütig macht. Denn auch nach über 25 Jahren professioneller Tätigkeit am Finanzmarkt mit Finanzprodukten, mit Aktien, da ist man ja nicht davor gescheut, Fehler zu machen, bisweilen von seinen eigenen Prinzipien abzuweichen, weil man glaubt, naja, also das ist ja eigentlich so Teil des Investment Cases. Ja, und für mich ist es ein Lehrstück, ein Mahnmal. Tobias, wir beide haben in dieser Causa, um die es geht, häufig recht gehabt, was strategische Themen angeht, was operative Entwicklung und Herausforderungen im Unternehmen angeht, da ist einiges eingetreten. Aber das hat sich in keiner Weise positiv beim Kurs niedergeschlagen. Ganz im Gegenteil, wir reden von einem Kursdebakel von 100 Euro in der Spitze. Ende 2021 ging es runter auf knapp über 40 Euro. Und abgesehen von 3x256 Dividende, und damit sind wir eben aktuell bei über 5% Rendite, nur leider nicht auf unseren Einstieg. Tja, hat sich da nichts Positives getan. Und wer es immer noch nicht weiß, die Rede ist von der Porsche Auto Holding.
Ja, die Porsche Automobil Holding. Und wer sich da verwundert die Augen reibt und sagt, was faseln die denn da von wegen, was sie, wo sie überall recht hatten, da gab es eben schon so ein paar Sachen. Also wir haben oder wir nehmen für uns zumindest in Anspruch, dass wir frühzeitig bei Volkswagen sowohl auf Risiken aus dem Bereich der Elektromobilität hingewiesen haben, dass wir sehr frühzeitig auch das Thema stärkere Orientierung hin zu einer Holdingstruktur, die dann ja sowohl mit Traton als auch mit Porsche umgesetzt wurde. Wir nehmen auch für uns in Anspruch, eine ja grundsätzlich gesehene fundamentale Unterbewertung aufgrund des jeweiligen Wertansatzes des Beteiligungsvermögens, das die Porsche Automobilholding nun mal hat, gesehen zu haben. Aber wenn dieses Beteiligungsvermögen infolge von Kursrückgängen bei der Porsche-Aktie und bei der Volkswagen-Aktie insbesondere eben geringer wird, der Abschlag auf diesen Wert, der dem Holdingvermögen dann eben innewohnt, aber etwa identisch bleibt, naja, dann geht die Aktie logischerweise auch mit nach unten. Und das hat sie getan. Und das hat bei uns...
Und insbesondere haben wir ja eins noch dazu gesagt, nämlich, dass die Familie Porsche-Piëch stärker wieder den Zugriff auf den Automobilbauer Porsche haben wollten. Auch das ist ja eingetreten durch diese Verselbstständigung, den Börsengang und dadurch, dass 25% der Stammaktien halt im Vorfeld von der Porsche Auto Holding dann erworben wurden. Und wir haben gesagt, also das kann ja nicht dauerhaft so sein, dass du Porsche Stamm- und Vorzugsaktie hast, dass du Porsche Auto Holding Stamm- und Vorzugsaktie hast, dass du Volkswagen Stamm- und Vorzugsaktie hast und dazu noch eine Traton-Aktie. Das ist ein bisschen viel, das wird konsolidiert und die Familie wird dafür dieses Vehikel Porsche Auto Holding nutzen. Ist eigentlich alles so passiert, nur die Börse hat eben das ganz anders gesehen, auch aufgrund der Themen, die wir teilweise schon angesprochen haben und dann der Themen, die bei der Governance eben ganz, ganz schlecht gelaufen sind.
Ja, und das hat zur Folge, dass wir bei unseren Echtgeld-TV DAX-Investments mit der Porsche Automobil Holding eben in der heutigen Sendung auch noch unseren absoluten Flop-Performer drin haben mit einem Gesamtminus aus 2 Investitionen von knapp 34%, muss man ja dann auch mal so deutlich sagen, denn ja, das gehört dann eben zur Wahrheit auch dazu. Wir haben in 21 haben wir die ersten 10 gekauft für knapp 1000 Euro. Wir haben in 23 nochmal 20 Stück, also die doppelte Anzahl nachgekauft. Und trotzdem liegen wir hier jetzt bezogen auf die Gesamtposition mit 33% hinten. Und unser Ausführungskurs bei diesem Nachkauf im November 23 hat sich eben auch schon wieder in etwa 10% ermäßigt. Also von daher, das ist für uns im Moment trotz der grundsätzlich fundamental auf Basis dieses Beteiligungsvermögens sehr günstig erscheinenden Bewertung noch kein Signal, hier einen Nachkauf zu machen. Aber es gibt ja beim Scalable Broker eben die sehr, sehr angenehme Funktion, sich mal so einen kleinen Kursalarm einzurichten. Und wenn man hier einfach mal sagt, also wenn der Kurs vielleicht mal wieder die 50 überspringt, vielleicht machen wir nicht die 50, sondern vielleicht machen wir dann direkt mal die 51 einen Tick nochmal höher, dann könnte ja nochmal der Moment gekommen sein, wo man sich anguckt, ob diese Abverkaufsphase, die wir hier ja ohne jeden Zweifel gesehen haben, bei Volkswagen, bei Porsche und dann eben auch bei der Porsche Automobil Holding vielleicht mal beendet ist und man vor dem Hintergrund einfach mal wieder den Mut aufbringen kann, bei einem beendeten Abwärtstrend vielleicht mal eine dritte Position auch aufzustocken. Aber das machen wir im Moment nicht in den fallenden Kurs rein. Denn es gibt ja weiterhin auch Bedrohungsszenarien. Auch wenn im Moment alle Verbrennerfreunde jubeln, dass der Elektromobilitätsabsatz gerade ein bisschen schwächelt. Also die Prognose von mir dazu lautet, diese Freude wird nur sehr, sehr kurz sein. Denn in den nächsten 2-3 Jahren wird sich aus meiner Sicht Elektromobilität gegenüber dem Verbrenner aufgrund von nochmaligen Reichweitengewinnen, Preisdegressionen, günstigeren Total Cost of Ownerships, die es dann eben auch hat, so darstellen, dass die Verbraucher stärker und immer stärker zu Elektromobilen greifen werden. Und wenn die Chinesen dann irgendwann auch noch anfangen, in ihren neu zu errichten, und wir wissen ja, die Chinesen sind bei Fabriken, die sie irgendwo hinstellen, ein bisschen schneller als wir in Deutschland, dann anfangen mit in der EU gefertigten Fahrzeugen den deutschen Markt zu fluten, dann haben wir ein bisschen Bedrohungspotenzial. Und da würde ich ganz gerne auch im Bereich des Smart Moneys Dinge sehen und würde vielleicht auch ganz gerne von Volkswagen mal so ein paar Signale sehen, die darauf schließen lassen, dass sie ein paar Dinge verstanden haben. Und Christian hat das Thema Governance angesprochen, wo wir immer noch die Situation haben, dass der Vorstandsvorsitzende 2 Vorstandsvorsitzenden Jobs hat, nämlich einmal den bei Porsche, einmal den bei Volkswagen. Und das ist eben dann schon ein Problem, denn alleine der Porsche-Job ist sicherlich eine Vollzeitstelle, aber der Job als Volkswagen-Vorstandsvorsitzender, der ist etwas, was eben elementar wichtiger ist. Und es wird ganz gerne kolportiert, dass Blume das vor allen Dingen deswegen macht, weil er bei seinem Vorgänger beobachtet hat, dass durch den Wechsel von Zuffenhausen, von Porsche, auf den ausschließlichen Chefsessel von Volkswagen der Kontakt zur Porsche-Familie gestörter war. Aber dieses Risiko ist aus meiner Sicht sehr, sehr überschaubar, denn die Familie Porsche hat ein hochgradiges Interesse daran, dass insbesondere Volkswagen gesundet, dass Volkswagen saniert wird und dass der Kontakt zwischen dem Vorgänger Müller und der Familie Porsche irgendwann abgebrochen ist, dürfte auch daran gelegen haben, dass dieser Vorgänger einen katastrophalen Job als Vorstandsvorsitzender gemacht hat und nicht so sehr daran, dass er nicht mehr Vorstandsvorsitzender von Porsche war. Also von daher, hier gibt es ein paar Sachen, die zu bereinigen sind und wo Volkswagen auch noch eine ganze Menge an Hausaufgaben hat. Und auch da wäre es dann eben schon ganz schön, mal so ein paar intensivere Signale, Christian, der Besserung wahrzunehmen, aus denen sich ablesen lässt. Es geht in Wolfsburg A wieder voran und B mit so ein paar auch operativen Kennzahlen wieder aufwärts.
Ja, ist alles schön. Ich kann immer sagen, was beim Unternehmen alles passieren muss, was das Unternehmen machen muss. Ja, ich kann auch sagen, ich fand es wieder sehr befremdlich, wie jetzt die Porsche AG, also der Autohersteller, der ja eben zu 25% der Stammaktien der Porsche Auto Holding gehört, diese Woche gemeldet hat, dass man die Prognose anpassen muss, weil es bei einem Aluminiumzulieferer wegen Überschwemmungen Lieferschwierigkeiten gibt. Kann ich auch alles sagen, ist alles Mist. Warum schreibt man da nicht ordentlich drüber? Prognose wird nach unten korrigiert und so. Ja, es ist alles immer schön, wenn ich auf das Unternehmen eindreschen kann. Aber ich muss doch sehen, was habe ich selber vielleicht falsch gemacht, dass da ein so fettes Minus steht. Und da muss ich mir an die Nase fassen und sagen, im Grunde bin ich einem Narrativ auf den Leim gekrochen, in dem Moment, wo man Oliver Blume als Vorstand in beiden Gesellschaften hatte. Das ist ein Bruch der Corporate Governance. Sowas provoziert Interessenskollisionen, die früher oder später zu Wertvernichtung führen. Genau das ist eingetreten. Na klar, also ich habe dann gesagt, okay, das ist der Anfang genau dieser Geschichte, dass die Familie durchregiert und dass jetzt dieser Prozess, auf den wir ja schon vor 3 Jahren eingegangen sind, endlich eingeleitet wird. Aber das ist halt Pfeifen im Walde, das war eben die Fehleinschätzung, sondern man hätte sagen müssen, Bad Governance heißt raus damit, selbst wenn es im Verlust liegt und nicht Hoffnung. Denn wir müssen sagen, es passiert eben nicht das, was die Familie eigentlich tun müsste und wofür es ja auch ein Vorbild gibt aus der Automobilbranche, nämlich Fiat und Ferrari. Fiat hat damals einen kleinen Teil von Ferrari an die Börse gebracht und dann aber zügig die Trennung zwischen beiden Unternehmen vorangetrieben und hat die Aktien dann ausgekehrt an die Aktionäre von Fiat. Genau das fehlt eigentlich bei Porsche. Wir haben hier weiterhin Volkswagen als den dominanten Mehrheitsaktionär, die Familie, die über beiden steht. Es ist kein unabhängiges Unternehmen, die Porsche AG. Und das ist das große Problem. Wenn man da einmal einen klaren Schnitt machen würde, könnte es anfangs sehr wehtun für Aktionäre, nochmal auch was angeht, so Entwicklungszusammenarbeit, die sind ja nach wie vor sehr verwoben, aber ich glaube, dass es die einzig konsequente Linie wäre und da muss ich sagen, habe ich damals den Absprung verpasst und insofern Investment Case in einer Form modifiziert, wie es eigentlich nicht rational war.
So, und von daher haben wir ein paar Gründe, um da im Moment einfach abzuwarten. Verkaufen würdest du im Moment jetzt auch nicht, oder wie verstehe ich das jetzt?
Naja, also das ist jetzt für mich, ich habe es ja gesagt, die verwegenste Position ist eine Mahnmalposition. Ich habe da auch dann kein Geld mehr nachgelegt, seit dem Porsche AG-Börsengang damals. Und das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Bestärkt mich am Ende wieder in einem anderen Prinzip, nämlich zu sagen, mach nichts mit Autos. Ja, mit Autos verliere ich irgendwie immer Geld. Ja, also ich habe schon genügend an Blechkisten verloren, wobei ich da eben halt Spaß dagegen gestehen hatte. Den habe ich hier noch nicht. Aber es ist natürlich ein Ding, was ich weiter verfolge. Und Zahlen, Unterbewertung, KGV, Dividendenrate, das ist alles, liest sich alles so toll. Aber am Ende, wenn du schlechte Governance hast, nützt das alles nichts. Und das ist eben eine Lehre hier.
Und das soll's für heute dann auch gewesen sein. Wir warten somit auf positive Signale der deutschen Automobilindustrie. Sehr, sehr gerne von Volkswagen, sehr gerne auch von Audi, sehr gerne auch von den anderen Volkswagen-Töchtern, gerne auch von einer Porsche. Und vielleicht kommen wir dann irgendwann dazu, diese Position nochmal ein drittes Mal oder ein zweites Mal aufzustocken und dann insgesamt 3 Käufe zu haben, die dann möglicherweise doch irgendwann ins Plus laufen. Ihr werdet es erleben und zwar genau hier bei Echtgeld TV und macht eins, was ich jetzt auch vorhabe, werdet gesund, wenn ihr ein bisschen angeschlagen seid oder bleibt gesund, wenn ihr es nicht seid, geht den ganzen Grippeviren, die im Moment so unterwegs sind, aus dem Weg und ja, ansonsten natürlich investiert bleiben. Gegebenenfalls aufstocken. Wir haben es heute mit der Allianz gemacht. Bei Lionel Del Bassell habe ich ein bisschen gezuckt. Und bei Porsche bleiben wir mit dabei. Und ihr hoffentlich dann auch bei uns. Wir freuen uns auf eure Kommentare, eure Anregungen. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.